Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Kapitel Hoffnung. Von Flüchtlingen, Ängsten und dem Wunsch nach Sicherheit. Die heutige Sendung dreht sich einzig und allein um ein 45-minütiges Feature zur Flüchtlingskrise. Ihr hört Micro Europa Tübingen auf der Wüstewelle. Ich bin Theresa Krampfl. Bevor ich euch aber genauer erkläre, was das Feature von Nina Stocklö so mit sich bringt, hören wir passend zum Thema Musik von der Tübinger Band Das Neue Haus. Sie bezeichnen sich selbst als Multikulti-Band, die man mit einer Genre-WG vergleichen könnte. Man kann sich das so vorstellen, dass aus jedem Zimmer unterschiedliche Musikstile hervorschallen und in der Küche dann alles zusammen verkocht wird. Schöne Metapher, oder? Dann mal Ton ab für Das Neue Haus mit Skavigo. Such die Wissenschaft, sogar wenn sie in China ist. Das hat Prophet Muhammad gesagt. Und das ist der Grund, warum der 16-jährige Kenan aus Syrien nach Deutschland kam. Sein größtes Ziel ist es noch immer, die Schule zu beenden und Syrien zu einem besseren Ort zu machen. Auch Khalid und Karanta flüchteten aus demselben Grund nach Deutschland. Die beiden jungen Männer erzählen aus ihrer Heimat und den fürchterlichen Zuständen des Bürgerkrieges. Wir erfahren mehr über den gefährlichen Weg nach Deutschland, können besser verstehen, was eine Flucht überhaupt bedeutet und entdecken, wie fremd und beengend die deutsche Kultur für Flüchtlinge sein kann. Ihr hört nun unser Radio Micro Europa Feature von Nina Stocklö. Kapitel Hoffnung. von Flüchtlingen, Ängsten und dem Wunsch nach Sicherheit.
Ich bin mit einem alten Boot gekommen. Die Libyen Leute in Libyen haben uns gesagt, dass wir sicher sein würden und so, und wir würden nur ein 100 Menschen sein. Okay, das ist kein Problem. 100, das schaffen wir. Aber als wir fahren mussten, wir waren über 300 und das Boot war 16 Meter und vielleicht 5 Meter breit. Und man kann dort am Boot sich nicht bewegen. Man darf einfach sitzen, wenn jemand sich bewegt, dann verliert er seinen Platz. Und ich dachte, dass es der letzte Tag, der ich leben würde.
Man kann nichts vorstellen, wie es war, gefoltert. Ja? Und mein ganzer Körper tut mir weh. Es war so schwach, es war sehr krank. Und jedes Mal, wenn ich gespuckt, kommt ein Blut. Am Ende habe ich gesagt, ja, so, wenn heute muss die Ende sein, so muss heute sein.
Das durch die Flucht und Krieg habe ich meine Kindheit verloren. Da war ich eigentlich 11. Und als 11-Jähriger ist man noch ein Kind, sagt man. Und an der Stelle, wo es angefangen hat, habe ich meine Kindheit verloren. Da bin ich auf einmal erwachsen. Da habe ich die Spiele vergessen, alles andere vergessen. Da hat man eigentlich nur an Krieg, Revolution und Gewinnen gedacht. Dass wir das gewinnen müssen, dass wir das also wieder aufbauen müssen. Und alles andere kommt später. So hat man gedacht. Aber ist nie mehr gekommen.
Kapitel Hoffnung. Von Flüchtlingen, Ängsten und dem Wunsch nach Sicherheit. Ein Feature von Nina Stocklöw.
Man muss sie gesehen haben, um zu begreifen, dass das Wort Völkerwanderung keine Übertreibung ist. Die Bilder, die unsere Reporter diese Woche auf der sogenannten Balkanroute gedreht haben, zeigen eine Massenbewegung in Richtung Europa. Der Flüchtlingstreck hat sein Tempo erhöht und es macht nicht den Eindruck, als wenn die Politik hinterherkommt.
In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet. München rechnet bis Sonntag mit bis zu 50.000 Menschen und fordert dringend Hilfe von den Bundesländern und der Bundesregierung.
Immer mehr Flüchtlinge setzen ihren Weg Richtung Westeuropa fort. Allein in Österreich kamen heute mehr als 5.000 Menschen an. Die meisten von ihnen wollen nach Deutschland.
Krieg, Armut, Verfolgung. All das zwingt Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Inzwischen sind 60 Millionen von ihnen weltweit auf der Flucht. In der Hoffnung auf ein sicheres Leben und eine glückliche Zukunft drängen Flüchtlinge aus Ländern wie Syrien, Libyen oder Eritrea in Richtung Europa. Für viel Geld legen sie ihr Leben in die Hände dubioser Schleuser und nehmen eine beschwerliche Reise auf sich, die nicht immer in Europa, sondern oft mit dem Tod endet. Die Syrer Khalid und Kenan und der Gambier Karanta sind drei Vertriebene, die überlebten und es bis nach Deutschland geschafft haben.
Ana Oda Kenan Al-Fendi, Ana Shabun Suri, Ata ila Almania, Umri 16 Aamen. Ataytu ila Huna qabla Aamen und Nisf. باحثاً عن الدراسة إذ قيل لنا أطلب العمل في الصين أحاول الآن الاندماج في هذا المجتمع وإكمال دراستي كي أعود إلى بلدي وأعيد بناءها Was da ausgesprochen wurde ist Mein Name ist Kenan Al-Fendi bin 16 Jahre alt Ich komme aus Syrien bin seit eineinhalb Jahren in Deutschland Ich bin nach Deutschland gekommen um die Schule weiter zu besuchen, weil unser Prophet Mohammed gesagt hat, such die Wissenschaft sogar, wenn ich in China ist. Und da ist China eigentlich so weit weg von uns. Und ja, ich versuche mich hier gut möglichst zu integrieren und ich werde auf jeden Fall nach Syrien zurückkommen, um meine Heimat wieder aufzubauen. Es ist eigentlich nicht so viel los hier. Das meiste, was ich hier mache, ist Lernen eigentlich und die Schule. Ja, damit war ich die ganze Zeit beschäftigt eigentlich, Deutsch zu lernen. Ja, jetzt in der Ferien mache ich halt Ferienarbeit im Legoland. Und ja, das Leben ist hier ganz ruhig und man kann sagen, dass ja, man kann hier noch ein paar Jahre leben.
Ich bin Michaled, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus Syrien, ich bin in Almanien, mein Sinne. Ich heiße Khaled, ich bin 21 Jahre alt, ich bin aus Syrien gekommen, ich bin schon hier in Deutschland seit einem Jahr. Ich bin seit Oktober in einer Berufsschule in Krumbach. Und dort lernen wir gerade die Deutschsprache und wir bereiten uns für eine Ausbildungsstelle und vielleicht mache ich das bald. Ich würde als Maler arbeiten.
Kenan und Khaled kommen aus Damaskus, der Hauptstadt Syriens. Kennengelernt haben sie sich in Deutschland. Mittlerweile sind sie gute Freunde geworden. In ihrer Heimat herrscht seit 4 Jahren Bürgerkrieg. Ein Leben in Sicherheit und Frieden ist dort undenkbar geworden, ebenso wie eine Zukunftsperspektive. Khaled war gut in der Schule. Mit seinem Zeugnis wollte er sich an der Universität einschreiben. Doch es kam anders.
Eigentlich war ich noch Schüler und ich habe schon mein Abitur dort gemacht und ich wollte zur Uni. Aber dann haben die Leute dort eine Revolution gemacht und natürlich Bashar al-Assad und seine Armee haben sich viele Sorgen gemacht und deshalb wollten dann einfach alles vergasen und so. Und die wollten alle wegmachen und egal wie. Und das kommt einfach mit Waffen und böse Leute, die gar nichts wissen. Und die wollten einfach alle Menschen töten. Und das war nur ein Jahr und dann muss ich auch zur Armee gehen. Und das hat meinem Vater nicht gefallen. Deshalb hat er mir gesagt, dass ich hier rausgehen soll, raus von Syrien. Ja, und dann bin ich nach Libanon gefahren. Ägypten, Libyen.
Seit dem Sturz des Gaddafi-Regimes im Jahr 2011 herrschen in Libyen katastrophale Zustände. Zahlreiche Gruppierungen ringen mit aller Gewalt um die Macht. Im Jahr 2014 bildeten sich 2 rivalisierende Allianzen. Der Streit eskalierte. Seither herrscht Bürgerkrieg.
Ich habe in Libyen 1,5 Jahre gewohnt, aber es hat mir dort nicht gefallen und deshalb wollte ich wieder nach Syrien gehen. Die Leute dort trotzdem, wenn sie Araber sind, okay, aber die sind einfach wie Tiere. Die wissen gar nichts. Die haben mir immer gesagt, wieso bist du hier? Was machst du hier? Wieso gehst du nicht nach Syrien? Wieso stehst du nicht gegen Bashar al-Assad und so? Ich wusste gar nichts, was ich hier machen soll und ich habe mich gehasst. Wieso bin ich hier? Wieso bin ich von Syrien rausgegangen? Keine Ahnung, was ich hier machen sollte. Nach einem Jahr habe ich mich entschieden. Und dann bin ich hier nach Deutschland gekommen und jetzt bin ich hier.
Auch für Kenan waren die Zustände im Heimatland unerträglich. Noch vor 4 Jahren führte er ein ganz normales Leben. Am liebsten verabredete er sich mit Freunden, spielte Fußball oder ging schwimmen. Mit der Revolution endete Kenans unbeschwerte Kindheit. Der junge Syrer war gerade einmal 11 Jahre alt, als er gemeinsam mit Mitschülern auf die Straße ging, um zu demonstrieren.
Also die Jugendlichen zwischen 11 und 25 haben da gemerkt, okay, es geht nicht mehr. Da war die Regierung von dem Assad für 40 Jahre an der Macht und hat eigentlich an der ersten Stelle Wirtschaft da zerstört und hat angefangen, alles ja, für sich zu nehmen, also Geld, Diamant,
Also alles, was mit Geld, mit Wirtschaft was zu tun hat, wurde da eigentlich geklaut. Armut, Arbeitslosigkeit und ja, also das sah ganz schlimm aus in den letzten 5 Jahren. Wir haben da ganz normal demonstriert, auf die Straße gegangen. Jugendliche waren die meisten Schüler und da wurden wir eigentlich erschossen, einfach umgebracht, weil wir demonstriert haben. Also am Ende 2011 haben die Soldaten angefangen, also sich von dem normalen Militär zu trennen und gegen den Assad, also den Präsident, zu kämpfen. Und ja, deswegen meine ich, es hat zu einem Krieg geführt. Danach kamen die Kurden und haben auch mitgemacht, die wollen auch ihr Land, die haben auch viel von dem Krieg übernommen. Und dann kam endlich mal die ISIS, die Islamische Stadt, und ist eigentlich danach alles durcheinander gegangen.
Um sein Leben zu retten, floh Kenan, gemeinsam mit seiner Familie. Im Gegensatz zu vielen anderen Flüchtlingen wurde er nicht von seinen Eltern und den 3 Geschwistern getrennt. Mit einem Schlepper ging es durch die Türkei, über Ungarn und Österreich bis nach Deutschland.
Warum ich geflüchtet bin? Ja, eigentlich da, weil ich gesucht war, konnte ich nie mehr in Syrien bleiben. Also ich bin über 12 Mal umgezogen, also in Syrien, und da hat es eigentlich nicht geklappt. Die haben mich überall gefunden und meinen Vater auch. Und da war es für die Familie, also gefährlich. Danach bin ich in die Türkei gegangen und ja, bin mit einem Schlepper nach Deutschland gekommen, also mit einem Auto. Ja, das war ziemlich teuer. Das war, weil wir eine Familie sind und mit einem Auto gefahren sind. Da hat es so über 25.000 Dollar gekostet für 6 Personen. Also nachts gehen wir raus, kaufen wir uns Essen an den Tankstellen und so. Und morgens fahren wir weiter, so immer. Das hat so 8,5 Tage gedauert. Angst hatte man schon, habe ich nicht gesehen und nichts von dem Weg gewusst. Ja, aber Angst habe ich eigentlich davor gehabt, dass irgendwas meiner Familie passiert. Weil wenn man den Krieg erlebt, verliert man Angst. Also hat man keine Angst mehr. Aber ja, davor, dass man irgendwie seine Familie verliert oder so. Das war für mich so schrecklich.
Kenan will wieder zur Schule gehen, studieren und später Arzt werden, genau wie sein Vater. Deutschland bietet ihm seiner Meinung nach die besten Möglichkeiten. Und das, obwohl ihm in seiner Heimat ein völlig verzerrtes Bild vermittelt wurde.
Also ich habe von Deutschland gehört. Also davor habe ich nur gewusst, die Regierung hat uns beigebracht, dass Deutschland quasi nur Hitler ist. Aber nach der Revolution hat man so gedacht, okay, kann es sein, dass die uns angelogen haben? Kann es sein, dass es in der Welt anders aussieht? Da haben wir angefangen, eigentlich mehr zu lesen, mehr zu lernen. Da hat man herausgefunden, dass zum Beispiel Europa anders aussieht.
Inzwischen leben die beiden Syrer in Ichenhausen, einer Kleinstadt im Landkreis Günzburg, mit rund 9.000 Einwohnern. Hier gibt es zurzeit 2 Flüchtlingsunterkünfte, die Platz für insgesamt 43 Personen bieten. Während Kenan und seine Familie bereits eine eigene Wohnung besitzen, wohnt Khalid in einer Männerunterkunft und teilt sich ein Zimmer mit 3 anderen Flüchtlingen. Junge Männer aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Eritrea und dem Senegal leben hier auf engstem Raum miteinander. Direkt gegenüber befindet sich das Rathaus. Robert Strobel ist seit 1 Jahr Bürgermeister der Stadt Ichenhausen.
Ja, soweit wir das beurteilen können, es funktioniert schon, wenn auch natürlich das Zusammenleben von 25 Männern in dem Alter, alle alleinstehend, natürlich schon gewisse Schwierigkeiten auch mit sich bringt. Die sind ja in Zimmern untergebracht, wo bis zu 4 Personen, 4 Männer dann auch schlafen. Das bringt, so wie bei der Bundeswehrzeit, wenn ich da zurückdenke an meine eigene Bundeswehrzeit, natürlich auch gewisse Probleme mit sich.
Migration spielt in Ichenhausen eine wichtige Rolle. Rund 20% der Einwohner kommen ursprünglich aus einem anderen Land. Dabei ist die Gruppe der türkischen Bürger am größten. In Bezug auf die Flüchtlinge stellt das aber kaum ein Problem dar.
Schwierigkeiten größerer Art, die nach außen gedrungen sind, hatten wir nicht. Bis auf einen Fall da, wo es einmal eine Handgreiflichkeit, eine Körperverletzung gab zwischen zwei Asylbewerbern, die sich da in die Haare bekommen haben. Aber ansonsten, was das Verhältnis angeht zwischen Asylbewerbern und Bürgern der Stadt Ichenhausen, da kann ich also sagen, dass das störungsfrei ist.
Einladend ist die spärlich eingerichtete Wohnung nicht. Putz bröckelt von den Wänden. Ein Band aus Staub bedeckt Tische und Schränke. Es liegt ein Geruch von altem Bratfett in der Luft. Zumindest die vielen Fliegen leisten den jungen Männern hier Gesellschaft und scheinen sich wohlzufühlen. Obwohl Khalid seine Aufenthaltserlaubnis bereits bekommen hat, verlief seine Suche nach einer eigenen Wohnung bisher erfolglos.
Immer schmutzig und die Leute streiten sich immer. Und jeder muss ja sagen, dass er der Post ist. Und er will ja nicht putzen, er will ja gar nicht machen. Ich fühle mich manchmal sehr aggressiv, weil ich dort wohne. Und manchmal, wenn die Leute mich fragen, wo wohnst du? Ich finde es sehr schlimm, wenn ich ja antworten soll, dass ich dort wohne.
Im Rathaus ist man sich der dort herrschenden Missstände durchaus bewusst. Auch die immer länger andauernden Asylbewerberverfahren werden wahrgenommen. Anstatt selbst etwas an diesen Zuständen zu verändern, wird jedoch lediglich auf den Landkreis verwiesen.
Dass die Standards, die der Landkreis einhalten muss, dass die niedriger sind als das, was wir teilweise zu Hause haben, es ist Fakt. Ja. Und ich bestätige, dass die eine Unterkunft schöner ist als die andere. Eine große Freude macht das dauerhafte Leben in diesen Unterkünften nicht. Aber ich denke, die Unterbringung ist ja eigentlich auch nicht auf Jahre angelegt, sondern sollte ja eigentlich in einigen Monaten dann auch immer abgeschlossen sein. Dass die Realität aufgrund der laufenden Asylbewerberverfahren heute deutlich länger ist, deutlich anders aussieht, das ist leider auch Fakt.
Auch Kenan lebte bis vor kurzem gemeinsam mit seinen Eltern und den drei Geschwistern in einer Flüchtlingsunterkunft in Kleinkötz, rund 5 Kilometer von Ichenhausen entfernt. Das Aufnahmeverfahren lief bei ihm reibungslos. Nach nur 3 Monaten erhielt er seine Genehmigung. Auch bei der Wohnungssuche hatte Kenan Glück. Ein arabischer Freund konnte den Kontakt zu seinem jetzigen Vermieter herstellen.
Und an dem Punkt, wo wir die Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, haben wir uns eine Wohnung gesucht. Und da war schon die Schule angemeldet. Und da habe ich mir die Wohnung hier in Ichenhausen so ausgesucht, dass es in der Nähe von der Schule ist. Danach war es eigentlich ein ganz normales Leben.
Obwohl viele Bürger vom Leid der Flüchtlinge nichts wissen wollen und wegschauen, werden die Flüchtlinge in Ichenhausen nicht tatenlos ihrem Schicksal überlassen. Inzwischen hat sich ein großer Kreis aus ehrenamtlichen Helfern zusammengeschlossen, der den Menschen bei Alltagsproblemen stets zur Seite steht. Es werden Koch- und Spielabende organisiert, Feste gefeiert und viel gelacht. Die erste Hürde für jeden Asylbewerber ist zunächst die deutsche Sprache. Da die Plätze in den Deutschkursen sehr begehrt sind und mittlerweile lange Wartezeiten auf der Tagesordnung stehen, sind die Menschen umso mehr auf hilfsbereite Ehrenamtliche, wie den pensionierten Lehrer Alexander Oke, angewiesen. 2x die Woche bietet er im sozialen Büro der Stadt Ichenhausen freiwillig einen Deutschkurs an.
Lektion 4, C5, A.
Was machst du im Deutschkurs?
Ich spiele.
Okay, so die Varianten. Ich spreche.
Ich?
I talk. Ich spreche.
Ich male.
Ich höre.
Zeichne.
Oh, ich zeichne, ja. Zeichne und malen, das ist fast egal.
Zeichne. Zeichne.
Einer muss es ja machen, und das sonst die Situation von den Asylbewerbern ist ausgesprochen schwierig, nicht so sehr aus materieller Hinsicht, weil da werden sie ganz gut versorgt, sondern zum einen die Erfahrungen, die mitbringen, die sind teilweise hochtraumatisch, gerade von der Überfahrt übers Mittelmeer. Und zum anderen ist es diese Unsicherheit. Die wissen im Grunde genommen nicht, wie es mit ihnen weitergehen soll. Die haben keine Lebensperspektive.
Der kleine Unterrichtsraum ist provisorisch eingerichtet. An der Wand hängen selbst gebastelte Plakate, das Alphabet und eine Weltkarte. Alexander Oke arbeitet mit Lehrbüchern, die den Flüchtlingen vor allem alltagsrelevante Dinge näherbringen sollen. Wie gehe ich einkaufen? Wie richte ich mein Zimmer ein? Wie bewerbe ich mich um einen Job? Dabei bezieht sich Oke immer wieder auf Ichenhausen, das direkte Lebensumfeld der Asylbewerber. Wie viele Flüchtlinge seinen Deutschkurs besuchen, ist unterschiedlich. Mal sind es nur drei, ein anderes Mal reicht der Platz an dem massiven Holztisch kaum für alle Teilnehmer aus. Heute ist der Ansturm groß. Eine palästinensische Familie, zwei Eritreer, ein Senegalese, ein Afghane und eine junge Syrerin drängen in den kleinen Unterrichtsraum.
Es kommen die, die Hoffnung haben, die eine gewisse Perspektive haben, die sagen, ich möchte aus meiner Situation das Beste machen und ich bin auch aktiv, um da was zu ändern. Und dann schrumpft der Kreis schon ganz gewaltig, weil viele, man muss es einfach so sagen, lassen sich hängen, ja, und haben vielleicht auch nie gelernt zu lernen. Ja. Das Problem ist nur, dass es alles überlagert wird, ja, von der Situation, von der Befindlichkeit der Leute, ja, wo man genau merkt, die kommen mit ganz anderen Dingen im Kopf hierher. Die können jetzt nicht Plural und Singular oder erste und zweite Vergangenheit unterscheiden, sondern die bewegt viel was anderes. Ja. Und das dominiert natürlich. Darum ist der Sprachkurs, den wir hier machen, nicht nur ein Sprachkurs, sondern eigentlich mehr so Hilfe zum Zurechtkommen hier.
Auch wenn der Grund für die Flucht wohl das entscheidende Kriterium für einen positiven Ausgang des Asylprozesses darstellt, spielen Faktoren wie Engagement und Integration eine wichtige Rolle. Kenan und Khalid wissen, wie wichtig es ist, die Sprache des neuen Heimatlandes zu beherrschen.
Also Sprechen hilft am besten, weil durch Sprechen kann man den Menschen integrieren, kann man ihm die Sprache beibringen. Nur wenn man die Sprache kann, dann kann er eigentlich mit allem klarkommen. Also es würde eigentlich keine weiteren Schwierigkeiten geben, wenn man nur die Sprache kann. Ja, am Anfang hatten die eigentlich Angst vor mir. Also ich sehe eigentlich dunkel aus, konnte kein Deutsch, habe Englisch gesprochen. Das war für die ganz neu in der Schule, also ein Englisch sprechende. Ja, was ist das? Warum ist er hier? Warum besucht er unsere Klasse? Ja, in den ersten zwei Wochen hat eigentlich niemand mit mir gesprochen. Das war für mich so schwierig und ist immer noch für mich schwierig. Es gibt immer noch irgendwelche, die mich so komisch angucken und ich habe das Gefühl, dass die Angst vor mir haben.
Ich will ja Kontakt mit den Leuten hier haben. Die Leute wissen gar nichts, dass wir ein bisschen Deutsch sprechen können. Und wir wollen natürlich Freunde haben. Wir wollen natürlich ein normales Leben haben, wie in Syrien war. Aber ich denke, dass es schwierig ist.
Im Gegensatz zu Kenan und Khalid ist das Asylverfahren von Okes Schützlingen noch nicht abgeschlossen. Einige von ihnen warten nun schon seit Monaten auf eine Aufenthaltserlaubnis. Während Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsländern wie die Balkanstaaten nur wenig Aussicht auf ein erfolgreiches Verfahren haben, geht es für jene Asylbewerber, die in ihrer Heimat politisch verfolgt werden oder um Leib und Leben fürchten müssen, in der Regel gut aus.
Wie gehen wir mit den Leuten um? Was ist ein politisch Verfolgter? Das heißt, um Asyl zu bekommen, muss man halt aus einem bestimmten Land kommen, das sozusagen in der politischen Wahrnehmung als Land gilt, wo die Leute verfolgt werden. Das ist Syrien, das ist Eritrea wohl, das ist Libyen, ja, also diese Staaten, die eigentlich gar nicht mehr existieren und wo es auch ausgesprochen schwierig wäre, die zurückzuschicken, weil die haben ja keinen Pass oder sonst was, sondern die würden in ein Gebiet zurückgeschickt werden, in dem gar keine staatlichen Strukturen, so wie wir sie kennen, existieren.
Während die einen helfen, wo sie nur können, herrschen auf der anderen Seite der Bevölkerung Angst, Hass, Wut. Nicht selten entlädt sich diese Anspannung in Brandanschlägen auf Flüchtlingseinrichtungen. So erst kürzlich im oberpfälzischen Neustadt. Rechtsradikale Gruppen marschieren zum Beispiel in München auf und machen ihrem Unmut Luft. Auch innerhalb der Regierung sind die Meinungen gespalten. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel trotz steigender Kritik weiter an ihrem Kurs der offenen Grenzen in der Flüchtlingspolitik festhält, fordern Parteimitglieder aus den eigenen Reihen deutliche Zuwanderungsbegrenzungen. Alexander Oke sieht die aktuelle Flüchtlingsdebatte kritisch.
Was ich nur schlimm finde, ist, dass es doch dann Leute gibt, die so, also im politischen Bereich, simple Lösungen, Grenzen dicht, ja, oder Aufnahmelager in Libyen, also in Nordafrika, im Staat, der im Bürgerkrieg liegt, dann möchte man sehen, wie das gehen soll. Oder dann diese wohlfeilen Äußerungen, die da heißen, ja, wir müssen den Leuten dort in den Herkunftsländern helfen, damit sie eine Zukunftsperspektive haben und nicht mehr nach Europa kommen. Ja, das ist klar, das unterschreibt jeder, aber wie schaut das konkret aus? Und ist es nicht so, dass ein gerüttelt Maß, und jetzt spreche ich wirklich von Schuld, an den Zuständen in den Entwicklungsländern, auch gerade bei uns liegt, ja, dass wir diese Länder nie richtig gefördert haben, sondern eher als lukrativen Absatzmarkt gesehen haben. Ne? Dass man dort durch Massenimporte ganze Kleinindustrien kaputt gemacht hat. Dass dort die Landwirtschaft in Existenznot geraten ist, weil sie eben von den Importen, die aus der EU kommt, überschwemmt wurde. Ja? Also es gibt keine einfache Lösung und jeder Politiker, der das behauptet, der sagt nicht nur die Unwahrheit, sondern ist unverantwortlich gegenüber diesen Leuten, die hier sind. Und da muss man sich ja mal vorstellen, dass man sich da auf den Weg macht und alles hinter sich lässt und hier in ein wildfremdes Land kommt.
Wenn ich nett bin, dann sage ich nichts. Wenn ich nicht so nett wäre, dann sage ich einfach, dass Deutschland mich braucht. Deutschland braucht Kinder. Deutschland braucht Leute, Arbeiter. Das verliert sie jetzt. Und eigentlich, Geburtsrat ist eigentlich jetzt, läuft runter eigentlich. Ist so. Deutschland braucht einfach Leute. Und deswegen gibt es viel Geld aus, um diese Leute aufzunehmen. Ja, es ist schwierig und man hat da ja Schwierigkeiten gehabt, diese Leute aufzunehmen, zu verteilen, zu integrieren vor allem. Aber trotzdem hat Deutschland das gemacht, weil es brauchbar ist.
Mein Name ist Karanta Fati, ich bin 44 Jahre alt, ich komme aus Gambia und ich bin seit 2003 in Deutschland. Auch ich bin ein gelernter Touristfachmann. In Gambia wir haben 9 bis 10 verschiedene Dialekte oder Muttersprache. Meine eigene ist Mandinka. Sumole, Kortanante, Ibije, das ist die Begrüßung in Mandinka. Warum habe ich das Haus verlassen? 2001 kommt eine Ungewöhnlichkeitssituation, wo wir alle Studenten hat gesagt, nein, so muss nicht gehen, wir müssen etwas machen. Eine Studentin von uns war vergewaltigt bei den Militären und einer auch war gefoltert bei dem Militär und leider er konnte nichts mehr leben. Dann haben wir gesagt, wir müssen Gerechtigkeit für diese 2 gestorben haben. Und wir haben alles versucht, mit der Regierung so am Tisch sitzen, zu reden, so eine mögliche Dialog haben. Aber die war sehr, sehr stark und die hat den Waffe. Der einzige Weg, das können wir machen, wir sollen eine Demonstration machen, eine friedliche Demonstration. Und am Ende des Tages, wir haben 2 Tage einander im Street geblieben. Und am Ende des Tages war 14 Studenten von uns war gestorben, die war erschossen. Es war unglücklich, es war festgenommen, weil ich habe gesagt, ich will nichts abgehauen. Es muss da sein für diejenigen, die brauchen Hilfe. Nach 2 Wochen ich war sehr krank im Knast. Dann die Sicherheitsleute hat Angst, hat gesagt, okay, wir sollen ihn im Krankenhaus nehmen. Dann habe ich es abgehauen. Ich habe keine Erinnerung, weil ich war so schwach, so müde, total fertig. Ich bin im Boden gegangen, ja.
Karanta lebt schon seit 12 Jahren in Deutschland. Die Flüchtlingssituation damals war eine andere. Er kam weder per Boot noch per Lastwagen und es waren auch keine Schlepper, die ihm die Flucht aus Afrika ermöglichten.
Ich habe geflogen von Dakar direkt nach München. Und ich habe keinen Cent gezahlt. Keinen Cent. Meine Flug war alles Sponsoren bei Amnesty International damals. Und ich bin direkt von Dakar, Senegal, bis nach München geflogen. In München war über 4-6 Stunden in dem Flughafen, bevor ich konnte rauskommen, weil es halt keine Papier bei mir. Die können wissen, ob ich bin einer Flugpassagier oder nichts. In Reutlingen habe ich mein Interview gehabt. Warum habe ich mein Haus verlassen? Warum ich bin in Deutschland gekommen? So viele Fragen gestellt, über 3 Stunden. Dann habe ich, okay, alles hat geklappt. Ich bin in Tübingen gewesen als mein Asylheim. Und seitdem bin ich ein Tübinger.
Lange Zeit lebte Karanta gemeinsam mit anderen Flüchtlingen aus Syrien, Bosnien, Afghanistan, Vietnam, Kurdistan, dem Irak und der Türkei in einer Flüchtlingsunterkunft in der Herrenberger Straße in Tübingen. Die verschiedenen Kulturen prallten oft aufeinander. Kommunikationsprobleme erschwerten das tägliche Miteinander.
Die Flüchtlingsunterkunft ist keine so eine Atmosphäre zum Leben, weil dort aus man hat viele unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen mit Charakter, verschiedene Charakter. Wenn man muss ein Zimmer auf 60 Quadratmeter für 5 Leute teilen von verschiedenen Ländern, das ist nicht so einfach auch, ja. Und habe ich versucht auch zu mitleben, weil damals habe ich keine Wahl und ich konnte nichts im Straße schlafen auch. Ich muss nur da nehmen, das ist mein Land, das ist meine Unterkunft, da muss ich auch nehmen, ja.
Doch das ist Vergangenheit. Inzwischen wohnt Karanta in Ehningen, rund 27 Kilometer von Tübingen entfernt und arbeitet derzeit in der Tübinger Tropenklinik als Krankenpfleger. Mit seiner Entschlossenheit und dem positiven Gemüt hat er Dinge erreicht, von denen viele Neuankömmlinge träumen. Eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, eine eigene Wohnung, einen Job. In den Schoß gefallen ist ihm das aber nicht.
Mein Asylantrag war abgelehnt nach 6 Monaten. Dann habe ich einen Widerspruch gemacht. Das aus nach 8 Monaten war wieder abgelehnt. Dann habe ich einen Aufenthalt mitbekommen. Aber das war nicht so einfach, so einen Aufenthalt zu mitbekommen. Aber Gott sei Dank, jetzt ist es eine unbefristete Aufenthalt. Zu hier bleiben in Deutschland. Die wichtige Dinge für mich ist, jeden Tag gehe in der Bibliothek zu einer Zeitung lesen. Und das hat mir auch gut geholfen, zu meiner Erkenntnis zu verbreiten auch. Zeitung lesen, weil damals ich gab kein Geld, ich konnte keine Zeitung selber kaufen. Aber ich gehe in der Bibliothek in Tübingen, hinter Nonnenhaus, sitze ich dort für 2 Stunden, 3 Stunden, lese Zeitung, danach gehe ich in der Schule auch.
Karanta ist auf einem anderen Kontinent aufgewachsen und eine dementsprechend andere Lebensweise gewohnt. Ob Kochen, Essen oder Schlafen, es findet gemeinsam statt. Denn in Afrika nimmt das Gemeinschaftsleben einen weitaus höheren Stellenwert als in Deutschland ein. Neben der neuen Kultur hat Karanta auch das europäische Klima zu schaffen gemacht.
Das ist ein Kulturschock, weil in Afrika, wie wir wohnen und hier, wie die Leute sind gewohnt, ist ganz, ganz anders. Ja, ich denke, die europäische Mentalität ist ein bisschen egoistisch, weil jeder denkt an sich selber. In Afrika, das ist gemeinsam leben. Das ist der große Unterschied. Und wenn ich bin hier gekommen, ich habe gesehen, okay, jeder denkt an sich selber. Ich bin gewohnt mit gemeinsam leben. Essen wir erst zusammen, schlafen wir zusammen. Aber hier, man ist einzeln auch. Man geht auch einzeln. Auch, ja? Und die zweite war die Wetter. Die Wetter auch war sehr verdammt kalt für mich. Ich bin hier im Winter gekommen, Ende November. Das war ein verdammt kalter Winter. Ja? Das war sehr schockierend für mich.
Mit seinen Erkenntnissen möchte er heute anderen Flüchtlingen helfen. Deshalb engagiert er sich ehrenamtlich in vielen Flüchtlingsheimen und kümmert sich dort um Neuankömmlinge aus aller Welt. Karanta organisiert Info- oder Sportveranstaltungen, vermittelt und hilft, Sprachbarrieren zu überwinden. So auch im Reutlinger Asylcafé in der Metzgerstraße.
Hier ist ein Treffpunkt für Flüchtlinge. Jeden Donnerstag von 19 Uhr bis 21 Uhr. Leute sind da von verschiedenen Orten, verschiedenen Ländern. Chinesen, Syrien, Algerien, Türkis, Afrikaner, alle sind da. Kommst hier zum Beraten, Begleiten, Sache mit Asylverfahren, Wohnungssuchen, Jobvermittlung. Die meisten Mitarbeiter hier sind alles ehrenamtlich. Hier, die Leute kommen hier, sitzen, trinken Tee zusammen, Kaffee, erzählen ihre Probleme. Das ist wie eine Beratungsstelle hier. Ja, deswegen, jeden Donnerstag hier ist fast voll.
Junge Männer, Frauen mit Kindern, Familien. Menschen aus der ganzen Welt warten in dem kleinen, nur spärlich beleuchteten Zimmer geduldig darauf, Gehör zu finden. Während die einen an die Tische der ehrenamtlichen Helfer drängen, genießen die anderen bei einer heißen Tasse Schwarztee lediglich das Zusammensein mit Gleichgesinnten. Wie fast jeden Donnerstag ist auch Andreas Linder im Asylcafé. Seit über 20 Jahren engagiert er sich für Flüchtlinge und leitet nun den Flüchtlingsrat in Stuttgart.
Also wenn man vielleicht mal auf die weltweite Situation guckt, dann gibt es so viele Flüchtlinge wie noch nie auf der Welt. Die Zahl der Flüchtlinge ist auch in den letzten paar Jahren rasant gestiegen, aus verschiedenen Gründen. Das hat was zu tun mit Syrien, Sudan, Afghanistan, mit den ganzen Krisenherden dieser Welt. Die Welt ist einfach nicht so schön und friedlich, wie wir es uns gerne vorstellen würden. Und da ist in den letzten Jahren auch wieder sehr viel auf Europa und auf Deutschland zugekommen. Ja, also wir haben die Situation an den europäischen Außengrenzen, die sehr gespannt ist, wo sehr viele Menschen eben auch den Tod gefunden haben auf dem Weg in die Europäische Union. Das ist alles andere als gelöst.
Für mich sind alle Menschen sind gleich, egal ob sie sind weiß, grün oder blau oder hautfarbig. Aber wenn man ist im fremden Land, man muss auch dieses Gefühl haben als Außenseiter. Zum Beispiel, wenn du bist in Gambia gekommen, alles sind so schwarz da und du bist der einzige Weiße. Manchmal hast du dieses Gefühl, okay, vielleicht bin ich der Außenseiter hier. Das ist natürlich.
Sozialer Neid und Rassismus, das ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Also das ist Teil unserer weißen deutschen europäischen Gesellschaft, die natürlich in Situationen, in denen viele Menschen zu uns kommen, stärker hervortritt. Ich denke, man muss die Auseinandersetzung mit diesen Menschen suchen. Man muss auch klar machen, es geht hier nicht einseitig um die Hilfe für Flüchtlinge. Es geht darum, dass das Menschen sind, die aus der Not geflohen sind, für die wir Platz haben können, weil wir ein reiches Land sind, weil wir ein großes Land sind, weil wir ein starkes Land sind, weil für diese Menschen auch noch Platz sein kann. Und Flüchtlinge sind nicht dran schuld, wenn es Arbeitslosigkeit gibt. Ja? Oder Flüchtlinge sind nicht dran schuld an den Hartz-Gesetzen. Ja? Natürlich gibt es viel soziale Ungerechtigkeit und gibt es auch andere Gruppen, die Unterstützung brauchen. Ja? Aber das gegeneinander zu diskutieren oder gegeneinander auszuspielen, das trifft die Falschen.
Problematisch ist, dass die Bezeichnung Flüchtling längst nicht mehr nur eine konkrete Definition zulässt, sondern breiter gespannt wird. So ist der wachsende Strom an Pilgern nicht ausschließlich Krieg oder politischer Verfolgung geschuldet. Gründe wie Existenznot, fehlende Arbeitsplätze oder Mangelzustände im Gesundheitswesen treten daneben und führen immer häufiger dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen. Auch im Tübinger Landratsamt sieht man dieser Entwicklung angespannt entgegen. Iris Ackermann ist Leiterin der Ausländerbehörde und zuständig für 10.000 Ausländerinnen und Ausländer, die im Landkreis Tübingen wohnen. Sie ist sich dieser Differenzierungsproblematik durchaus bewusst.
Also ich erlebe in meiner täglichen Arbeit einfach einen großen Anteil an Flüchtlingen, die aus ganz anderen Motiven nach Deutschland kommen, als das, was wir uns mit dem Asylgrundrecht so vorstellen. Dazu kann man stehen, wie man möchte, aber Fakt ist einfach, dass ein sehr großer Anteil der Flüchtlinge, ich würde mal sagen 40-50%, aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommt, um sich hier operieren zu lassen, um eine bessere medizinische Versorgung zu haben, um ein besseres Bildungssystem zu nutzen. Und das ist aus meiner Sicht dringend zu überprüfen, ob es da nicht Wege und Möglichkeiten gibt, dann zu sagen, ich biete andere Zugangswege an als dieses Asylrecht. Ich überlege mir vielleicht auch Angebote in den Heimatländern zu machen und dort vielleicht die Strukturen durch finanzielle Unterstützung zu verbessern. Da denke ich, gibt es einen Handlungsbedarf.
Ich denke, die Flüchtlingspolitik ist auch so nicht so gerade, weil vor man zu nur, was können wir dann für die Flüchtlinge hier? Erstmal, man muss überlegen, warum hat diese Flüchtlinge ihre Lande verlassen? Wirtschaftsflüchtlinge gibt es, politische Flüchtlinge auch gibt es. Wenn es eine Wirtschaftsflüchtlinge gibt, warum sind so? wenn gibt's eine politische Flüchtlinge, warum sind politische Flüchtlinge gibt's auch, wenn man keine Lösung finden, wo die Flüchtlinge kommen von, zum Beispiel in Libyen. In Libyen gibt es keine Regierung mehr. In Afrika auch gibt es eine Diktaturregierung. Wenn man kann diese Lösung finden, dann ist, denke ich, die Flüchtlinge will minimieren. Kommt nicht so viel wie jetzt.
In Karantas Heimat Gambia herrscht eine unzumutbare Willkürdiktatur. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bestätigt, dass Regimegegner systematisch überwacht, Menschen wahllos verhaftet oder verfolgt werden. Auch gegen Homosexuelle geht der Präsident rigoros vor.
Hier man hat die Sicherheit zur Meinungsfreiheit, das ist wichtiger, die Demokratie. Hier die haben eine sichere Demokratie. Die Zeitung kann alles über Angela Merkel sagen. Die Menschen in der Straße können alles über Angela Merkel sagen, über Fernsehen, über TV, über Radio, man hört alles. Aber in Gambia, man darf nichts das sagen über den Präsidenten. Das ist keine Sicherheit. Und hier die Demokratie ist sehr, sehr offen auch. Jeder kann teilnehmen. Ja, in Gambia, das gibt's nichts. Und ich bin so gewohnt, zu meiner Meinung zu sagen. Und hier, ich finde, ich bin sehr sicher, ich konnte meiner Meinung sagen.
In Gambia werden vor allem Journalisten oder kritische Äußerungen aus der Bürgergesellschaft schwer bestraft. Das Internet wird überwacht, internationale Nachrichtenportale sind gesperrt. Eine unabhängige Berichterstattung durch die Medien ist unter dem diktatorischen Regime nicht möglich. Neben dem Recht auf freie Meinungsäußerung schätzt Karanta vor allem die Vorzüge des deutschen Gesundheits- und Bildungssystems.
Man hat mehr Möglichkeit, so eine gute und qualitative Bildung zu haben als in Gambia. Und zum Gesundheitszustand auch, man hat hier die Gelegenheit zu einem Arzt sehen. Das haben wir nicht in Gambia. Aber wenn es kommt zu dem Heimatfühlen, meine Heimat ist die beste für mich, egal wo ich hin bin. Weil dort habe ich meine Familie, meine ganze Verwandte, die sind alles da. Ich bin dort geboren, dort gewachsen. Ich kenne dort besser als egal wo ich hingehe. Ja, aber ich, Zufriedenheit auch, ich bin sehr zufrieden hier auch. Ja, weil hier ich bin sehr sicher, ich habe kein Problem hier, ich konnte meinen Alltag Dinge machen hier und ich bin einige, die hat voller Respekt vor die Gesetze auch. Aber ich habe manchmal Sehnsucht auch zu Hause.
Demokratie, Meinungsfreiheit, Mitbestimmung. Nur drei von vielen Gründen, die Deutschland für viele Flüchtlinge so attraktiv machen. Allen voran ist es ein geregeltes, sicheres Leben, das sie sich wünschen. Aber auch wenn sich Karanta, Kenan und Khalid in Deutschland gut integriert und eingelebt haben, vermissen sie ihre Heimat jeden Tag.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass meine Kinder nicht sehen würden, was ich ja in meinem Leben gesehen habe.
Ich möchte mich hier eigentlich ausbilden, beruflich erfolgreich sein. Und ja, ich muss wieder nach Syrien. Also Syrien braucht mich. Es gibt jetzt nicht so viele, also Jugendliche. Es wurden viele umgebracht. Millionen, sage ich, wurden umgebracht. Und Deutschland braucht jetzt die Werker, also die Arbeiter, also jeder, der da helfen kann, sogar wenn es eigentlich klein ist, was er da macht. Trotzdem kann es helfen. Und ja, wenn ich hier Medizin studieren könnte, würde ich eigentlich in Syrien als Arzt arbeiten, so wie mein Vater eigentlich.
Wenn die Diktatur-Regierung ist nichts mehr da, wenn die Regierung ist heute weggegangen, morgen ist nehme die erste Flucht nach Gambia. Leben geht weiter. Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich habe immer die Hoffnung, dass irgendwann Leben könnte auch verbessern machen. Ja? Ich habe ein Ziel und ich bin entschlossen. Ich habe die Bereitschaft. Was ich will noch? Nur zum gesund bleiben und fit. Das ist das Wichtige für mich. Wenn ich bin gesund und fit, alles ist möglich auch.
Das war das Feature Kapitel Hoffnung von Flüchtlingen, Ängsten und dem Wunsch nach Sicherheit von Nina Stocklö. Es entstand im Rahmen ihrer Masterarbeit der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Sprecher Udo Rau. Ansagerin Friederike Luitle. Je mehr man sich mit der Flüchtlingskrise beschäftigt, desto sensibler wird man in Bezug auf dieses Thema. Deshalb ein herzliches Dankeschön an Nina Stocklö für die spannenden Geschichten.
Micro Europa.
Micro Europa.
Bevor wir nun zum Ende unserer heutigen Radio Micro Europa Sendung gelangen, möchte ich euch Nevermind von der Multikulti-Band Das neue Haus spielen. Viel Spaß mit orientalischen Klängen, urbanen Beats, klassischen Streichermotiven und E-Gitarrenriffs.
Inside, 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 now I'm alive.
Das war die äußerst coole Newcomer-Band Das Neue Haus. Schaut mal auf deren Facebook-Seite vorbei. Dort halten sie einen auf dem Laufenden und informieren über die neuen Termine. Das Gleiche machen wir übrigens auch. Mikro Europa Tübingen in die Suchleiste eingeben und ein Like hinterlassen. Dann wisst ihr immer, mit welchen Themen die Redaktion gerade beschäftigt ist. Mikroeuropa der Universität Tübingen hört ihr alle 4 Wochen hier auf der Wüstewelle. Auch einige Sondertermine haben wir in den nächsten Monaten. Dazu findet ihr Informationen auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Ich bin Theresa Krampfl und mache jetzt Schluss für heute. Redaktion hatte wie immer Ulrich Hägele, an den Reglern heute für euch Fabian Schaller.